Secrets.
Es ist etwas Historisches passiert. Etwas, das in der tausendjährigen Geschichte der britischen Monarchie noch nie vorgekommen ist. Am 30. Oktober 2025 hat der Buckingham Palast offiziell mitgeteilt, Prinz Andrew verliert seinen Titel. Vollständig. Er ist kein Royal mehr, kein His Royal Highness, kein Duke of York, kein Prinz. Seitdem heißt er nur noch Andrew Mountbatten Windsor. Das ist ein Vorgang von enormer Tragweite, denn so etwas hat es zuvor noch nie gegeben. Es gab etwas Ähnliches 1936, als König Edward, der Onkel der Queen, für seine Liebe zu einer geschiedenen Amerikanerin abdankte. Aber selbst Edward trat freiwillig zurück. Andrew dagegen, naja, wie soll man was sagen? Es ist ein erzwungener Titelentzug, ausgelöst durch den vielleicht größten Skandal, den die britische Monarchie seit Jahrzehnten erlebt hat. Und im Zentrum steht eine Frau, deren Stimme auch nach ihrem Tod nicht verstummt ist, Virginia Giuffre. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem wirklich brisanten Update mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Ja, und ich würde sagen, normalerweise kommen ja hier immer meine zwei, drei Zwischensätze, bevor wir reinsteigen. Ich würde sagen, wir steigen direkt rein, weil da gibt's zu deinem Intro nicht viel mehr zu sagen, Friedi. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast.
Wenn du unsere letzte Folge über Prinz Andrew gehört hast, erinnerst du dich sicher. Wir haben über seine Verbindung zu Jeffrey Epstein gesprochen, über Virginia Giuffre, das junge Mädchen, das ihn der sexuellen Gewalt beschuldigte, und darüber, wie Andrew sich 2022 durch eine Millionenzahlung einem Prozess entzog. Und natürlich auch über das legendäre BBC-Interview. Also hört gerne nochmal die Folgen dazu an. Doch was jetzt passiert ist, ist historisch und steht im direkten Zusammenhang mit Virginia Giuffre. Auch über sie haben wir zwei Folgen gemacht. Einmal über ihr Leben, ein Deep Dive, und dann leider auch ein Update über ihren Tod im April 2025. Jetzt, posthum, ist ein Buch von ihr erschienen, Nobody's Girl. Dieses Buch besteht aus vier Kapiteln ihres Lebens, das schwer zu begreifen ist. Die Kapitel heißen Tochter, Gefangene, Überlebende, Kriegerin. Sie schreibt über ihre Kindheit in Florida, über das Mar-a-Lago, wo sie als Teenager arbeitete, und über den Tag, an dem sie Ghislaine Maxwell begegnete, der Frau, die Virginia Giuffre am Ende Jeffrey Epstein zuführen wird. In ziemlich ungeschönten Worten beschreibt sie, wie sie in dieses System der Ausbeutung hineingezogen wurde, in ein Netzwerk aus Macht, Geld und Schweigen. Sie schreibt, ich war kein Mädchen mehr, ich war eine Ware. Und sie wussten genau, wie sie mich zu verkaufen hatten. Sie erzählt, wie sie zu Flügen überredet wurde, zu Treffen mit einflussreichen Männern, Politikern, Bankern, Berühmtheiten. Und immer wieder wurde ihr gesagt, er ist wichtig, sei nett. Und dann beschreibt sie ihre Begegnung mit Prinz Andrew. Drei Treffen, die sich in ihre Erinnerung eingebrannt haben. London, New York, Karibik. Beim ersten Mal, so schreibt sie, sei sie im Haus von Ghislaine Maxwell geweckt worden mit den Worten, es würde ein besonderer Tag werden. Genau wie Aschenputtel wirst du einen hübschen Prinzen treffen. Andrew soll bei dem Treffen gelächelt haben, als sie sich kennengelernt haben. Und Ghislaine soll ihn gefragt haben, wie alt er glaube, dass Virginia sei. Er antwortete, 17. Da fängt einem schon an, schlecht zu werden, weil er ja offensichtlich wusste, dass sie minderjährig ist. Und er lag ja auch damit richtig.
Vor allem zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, ja circa, waren ja auch seine eigenen Töchter in dem Alter, ne? Das muss man sich mal überlegen.
Sie schreibt, er war freundlich, aber in seiner Freundlichkeit lag etwas Besitzergreifendes. Er behandelte mich, als wäre Sex mit mir sein Geburtsrecht.
Okay, Freddy, ganz kurzer Reality-Check. Das neue iPhone 17 Pro ist ja gerade überall. Und ganz ehrlich, ich habe zwar ein gutes iPhone, aber trotzdem war ich kurz davor, schwach zu werden.
Same, ich auch. Aber ganz ehrlich, ich dachte bisher, nee, das ist mir viel zu teuer. Aber jetzt, liebe Leute, ist Vodafone als Kooperationspartner auf uns zugekommen. Und jetzt haben wir ein Angebot für euch. Und das ist wirklich, wirklich stark.
Ja, das muss ich wirklich auch sagen. Und während ich es jetzt ausspreche, desto schwacher werde ich wahrscheinlich auch. Es gibt jetzt das neue iPhone 17 Pro mit dem Vodafone Gigamobil XL-Tarif. Das heißt, unlimitiertes Datenvolumen, 5G und All-Night-Flat.
Man zahlt 1 Euro einmalig fürs Gerät und bei Vodafone gibt's auch flexible Finanzierungsmodelle, zum Beispiel über 24 oder 36 Monate, je nachdem, wie ihr es lieber aufteilen wollt. Der Tarif selber liegt bei 34,99 Euro im Monat und für Young-KundInnen bei 29,99 Euro, allerdings ohne Smartphone. Und wer schon Internet von Vodafone hat, spart nochmal 10 Euro im Monat.
Und ihr wisst es ja wahrscheinlich alle mittlerweile, ich bin so ein krasser Sparfuchs und da hat mich dieses kleine Goodie jetzt noch komplett überzeugt. Ihr kriegt die AirPods 4 gratis hinzu und wir wissen alle, wie teuer die Dinger sind. Und über Zavit, das schreibt man Zavit, gibt's nochmal 240 Euro Cashback. Also bis zu 10 Euro Rabatt monatlich obendrauf. Das heißt, wenn man das alles kombiniert, kann der Effektivpreis richtig, richtig niedrig werden.
Und was auch super praktisch ist für Menschen wie ich, die elektronische Geräte wirklich regelmäßig schrotten und nicht nur alle 2 Jahre, sondern eher so jedes Jahr. Die verlängerte Garantie und kostenloser Akkutausch, wenn die Kapazität mal unter 80% fällt. Und das bis zu 5 Jahre lang.
Ey, das ist so geil. Das heißt also, kein Stress mehr mit schwachem Akku oder teuren Reparaturen. Und das ist tatsächlich auch immer bei mir das Erste, was schlapp macht. Immer mein Akku. Und ich denke jedes Mal so, kann ich jetzt rausgehen mit noch irgendwie 15% oder bin ich dann komplett am Arsch, weil mein Handy leer ist?
Und wehe, es wird kalt. Weil dann hat man, dann funktioniert gar nichts mehr. Falls ihr das Angebot also abchecken wollt, den Link findet ihr in unseren Shownotes oder in unserem Linktree oder auch direkt über Zavit, also Zavit. Aber Achtung, das Ganze gilt nur bis zum 2. Dezember.
Also wenn ihr wirklich eh gerade überlegt, euch ein neues iPhone zu holen, das ist der Moment. Unlimitiertes Internet, die AirPods 4 dazu, Cashback, also ist wirklich alles drin, was man irgendwie haben möchte. Und ich sag's euch, ich muss jetzt ganz schnell irgendwie aus meinem alten Vertrag raus, weil jetzt bin ich richtig angefixt.
Ja, ich muss das gleich auch nochmal checken, dass ich dann da schnell rauskommen kann. Und jetzt geht's aber weiter mit unserer neuen Folge und unseren dunklen Geheimnissen. Sie beschreibt jedes Detail in dem Buch, wie er ihre Füße küsste, wie er sich beeilte, fertig zu werden und wie Ghislaine Maxwell sie danach lobte. Mit den Worten, du hast es gut gemacht, der Prinz hatte Spaß. Und zur Belohnung bekam sie $15,000 von Jeffrey Epstein. Ja, und da wurde mir auch, also wenn ich das euch erzähle, das ist einfach, da wird mir anders. Und beim zweiten Treffen in New York soll Epstein selbst dabei gewesen sein. Das dritte Treffen war dann auf Epsteins Privatinsel und dort spricht sie von einer regelrechten Orgie. 8 junge Frauen, keiner von ihnen älter als ich. Andrew verhielt sich, als stünde ihm das alles zu, als wäre er der König einer Welt, in der Mädchen nichts zählen.
Boah, das ist so hart.
Und denkt immer daran, dass seine Töchter in dem Alter waren und wahrscheinlich die Mädchen, die da um ihn herum lagen, auch nicht alle volljährig waren und er sich da einfach aufgeführt hat wie so ein König. Ja, da wird mir schlecht. Andrew bestreitet das natürlich alles bis heute. Doch diese Veröffentlichung dieser Passagen von Nobody's Girl wurde natürlich international zu einem Schockmoment und die Medien haben sich natürlich darauf gestürzt. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir heute darüber sprechen. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, warum das Buch gerade jetzt veröffentlicht wurde. Warum eigentlich erst nach ihrem Tod? Virginia Jeffrey starb im April 2025, offiziell durch Suizid auf ihrer Farm in Westaustralien. Ihre Familie bestätigte den Tod und in einem kurzen Statement nannten sie ihre Tochter auch eine erbitterte Kämpferin gegen sexuellen Missbrauch. Die Polizei erklärte damals, es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden. Doch wie so oft bei solchen Fällen, die mit Macht, Reichtum und Skandal zu tun haben, begann natürlich sofort das Flüstern, auch bei uns. War es wirklich ein Suizid? Oder wollte jemand verhindern, dass Virginia ihre Geschichte selbst erzählt? Ihr Vater übrigens bezweifelt die offizielle Version. Er spricht von Ungereimtheiten und davon, dass seine Tochter nie aufgegeben hätte. Seine Tochter, Virginia Jeffrey, hat übrigens 4 Jahre lang an diesem Buch geschrieben, gemeinsam mit einer Journalistin, Amy Wallace. Und jetzt wird's spannend, weil kurz vor ihrem Tod schrieb sie Amy Wallace eine E-Mail mit den Worten, wenn mir etwas passiert, bitte sorge dafür, dass die Welt meine Geschichte trotzdem hört. Und da habe ich nur gedacht, woher weißt du, dass dir was passiert? Ne? Also hatte sie das Gefühl, wurde sie bedroht oder hat sie sich ja mit ihrem Suizid schon auseinandergesetzt? Sie wusste offenbar, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb, auf welchen Gründen auch immer. Und sie hatte wohl vorher einen schweren Autounfall und eine ziemlich komplizierte Trennung hinter sich und hatte auch öffentlich über ihre fragile Gesundheit gesprochen. Es war also ganz klar, Virginia Jeffrey denkt über ihr Vermächtnis nach oder dachte über ihr Vermächtnis nach. Und so erschien dann ihr Buch, posthum, rund 6 Monate nach ihrem Tod. Und man könnte wirklich sagen, dass diese, ja, diese Veröffentlichung des Buches ein letzter Wille von ihr war, den der Verlag respektierte.
Mhm.
Und ich finde, Nobody's Girl ist mehr als ein Memoir. Es ist Virginia Giuffrays Vermächtnis. Es ist ein Dokument über Macht und Missbrauch, aber auch über Mut und Selbstbestimmung. Und bevor Nina jetzt gleich übernimmt, möchte ich euch noch zwei Passagen vorlesen aus dem Buch. Und zwar die erste Passage, da schreibt sie: Ich war ein Mädchen, das niemandem gehörte, also Nobody's Girl. Und genau das rettete mich. Ich habe gelernt, dass man selbst dann eine Stimme haben kann, wenn alle wollen, dass man schweigt.
Horror, die Vorstellung.
Oder an einer anderen Stelle schreibt sie: Ich erzähle meine Geschichte nicht, um zu überleben. Ich erzähle sie, damit andere es können. Und ich finde, das geht sehr unter die Haut. Und vielleicht ist das übrigens auch der größte Triumph,
ja,
den Virginia Giuffrey am Ende errungen hat. Sie selbst hat entschieden, wann und wie ihre Wahrheit gehört wird. Und dass sie nicht nur Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, sondern jetzt auch noch Prince Andrew zu Fall gebracht hat, ist einfach Wahnsinn.
Ja, gefallen kann man wirklich sagen. Das Ding war ja tatsächlich nicht nur zu diesem Buch, dass da irgendwie die Schlagzeilen wieder richtig groß wurden und der Druck auf den Palast natürlich dadurch auch immer, immer größer wurde und die Bevölkerung ja mehr oder weniger jetzt endlich mal ja Konsequenzen eingefordert hat, ne? Weil wir erinnern uns, die Queen hat damals, ungefähr vor 6 Jahren, schon Andrew den Großteil seiner offiziellen Pflichten entzogen. Da gehörten dann zum Beispiel militärische Titel und Schirmherrschaften dazu, aber er hat weiter das Luxusleben eines Royals gelebt. Also es hat sich in seinen Augen und in den Augen der Öffentlichkeit eigentlich nicht viel verändert, ne? Der hat weiter dieses royale Leben gelebt, seine Vorzüge genossen, er war immer an der Seite der Royal Family auch und so. Und irgendwie hatte man das Gefühl, okay, auch wenn er jetzt zwar seine paar Titel irgendwie abgegeben hat, es hat sich trotzdem nicht so wirklich viel verändert. Und da hat man dann schon gesagt, ey, ganz ehrlich, das hätte alles schon damals passieren müssen. Die Queen konnte es wahrscheinlich nicht, weil, wie wir ja wissen, er soll ihr Lieblingssohn immer gewesen sein, ne? Da haben wir ja auch in der letzten Folge über ihn drüber gesprochen. Dementsprechend hat sie das als Mutter wahrscheinlich nicht übers Herz gebracht. So, dann erinnern wir uns alle, Charles ist der regierende König. Und da hat man natürlich dann irgendwann gesagt, okay, warum macht der nichts? So,
ja.
Jetzt kam natürlich dieses Buch raus. Die Schlagzeilen wurden immer größer. Dazu wurde ein Foto ausgegraben, was damals schon im Umlauf war, aber jetzt natürlich wieder an Brisanz irgendwie gewonnen hat. Und zwar, vielleicht erinnert der ein oder andere sich daran, das ist ein Foto, das ist im Juli 2006 in der Royal Lodge, also in Andrews Zuhause, momentan zu Hause noch, dazu kommen wir aber gleich, ist dieses Foto entstanden. Und man sieht auf diesem Foto Ghislaine Maxwell, Harvey Weinstein und Jeffrey Epstein. Die haben alle so eine Maske an, es ist ein Maskenball. Und das war zum 18. Geburtstag von Andrews Tochter Beatrice.
Boah, ich kotze. Er hat die auch noch zu seinem Geburtstag seiner Tochter eingeladen?
Yep. Ja, yep. Und man sagt halt, okay, das ist ein Foto, die grinsen da alle total fröhlich in die Kamera, alle herausgeputzt und sind irgendwie in bester Laune, ganz nah an Schloss Windsor dran. Und dann gibt es halt eben die Geschichte noch dazu, dass die Hauptparty dann eben Champagner empfangen und Bankett. Und später sollen die dann noch quasi weitergezogen sein in das Schloss auch. Also man kann sagen, Andrew hat dieses Verbrechertrio in die heiligen Hallen der Royal Family geholt, ne? Und dann auch noch an dem Geburtstag seiner Tochter. Schwierig. Ganz, 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 ganz schwierig. Und dementsprechend musste der Palast jetzt endlich mal handeln. Und das ist halt eben, wie du im Intro auch schon gesagt hast, jetzt vor ein paar Tagen passiert. Da hat der Palast ein Statement rausgebracht, beziehungsweise eine Meldung. Und das Register des britischen Hochadels hat dann relativ schnell auch gehandelt und hat halt eben keinen Eintrag mehr zu Prinz Andrew in deren Register quasi. Er heißt jetzt nur noch, wie du schon gesagt hast, Andrew Mountbatten Windsor. Das ist, weil sein Bruder, König Charles, ihm all seine Titel jetzt tatsächlich endgültig entzogen hat. Also vor allem auch den Prinzentitel. Und das ist tatsächlich sehr krass. Das ist ein Riesenstep. Wichtig ist da zu sagen, dass Andrew trotzdem den Platz an 8. Stelle der Thronfolge behält, weil das ist etwas, was ihm nicht so einfach durch Charles oder irgendwen weggenommen werden kann, sondern das müsste von beiden Kammern des Parlaments als beschlossene Gesetzesänderung halt eben passieren. Also das ist ein ganz hochoffizieller Akt, der dann wirklich über Gesetzesänderungen und innerhalb der Regierung passieren muss.
Kann das sein, dass das noch passiert?
Klar, also möglich ist das auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich glaube, und steinigt mich nicht, weil ich bin da nicht natürlich drin in den britischen Gesetzen, aber ich glaube, da muss halt richtig viel losgetreten werden, dass das halt in diese Kammern gerät und dass die da halt wirklich so einen Riesenakt draus machen, ne? Aber vorstellbar ist es auf jeden Fall. Es heißt, dass Andrew keine Einwände gegen diese Entscheidung gehabt haben soll. Zu offenkundig war wahrscheinlich auch die Gefahr und natürlich auch der Druck, dass man da jetzt irgendwie was machen muss, dass dieser Skandal diese Familie einfach gar nicht mehr loslässt. Und ich glaube und denke, dass er das wohl dann auch jetzt endlich mal eingesehen haben wird, dass einfach das so nicht weiter voranging. Und man sagt, das sagt vor allem die Daily Mail, dass hinter dieser Entscheidung vor allem William stehen soll, dass er seinen Vater mehr oder weniger voll und ganz unterstützt und wirklich ihn auch so ein bisschen dahin getrieben hat, weil William schon wohl vor einiger Zeit begonnen habe, in Sachen Andrew das Ruder zu übernehmen, so heißt es. Und es gibt einen Palastmitarbeiter, der dann auch Statements rausgegeben hat, der Bild, der sagt, früher hat er, also William, immer erst seinen Vater gefragt. Mhm. Aber William hat ein neues Selbstbewusstsein gefunden. Ihm ist klar, dass sein Vater krank ist und konfliktscheu. Also Charles wird sicherlich auch wissen, dass es wahrscheinlich mit seiner Gesundheit irgendwann auch nicht mehr ganz so gut funktionieren wird. Und dann ist eben William natürlich derjenige, der dann eh der König werden wird. Und er hat jetzt schon wahrscheinlich dann irgendwie angefangen, einige Dinge zu übernehmen. Und man vermutet so ein bisschen, dass William eben der entscheidende Macher ist. Ne?
Also er fängt jetzt schon an, so ein bisschen das Königshaus aufzuräumen und zu entstauben, könnte man vielleicht so sagen, oder?
Ja, genau. Und vor allem, man muss sich halt überlegen, irgendwie William, der ja eigene Kinder auch hat und sowas alles. Und er sieht das ja auch. Er liest ja auch diese Schlagzeilen. Und er ist wohl sehr, also das klingt jetzt so negativ, in dem Kontext ist es ja eigentlich sehr positiv, er soll ein bisschen rücksichtsloser als sein Vater sein und genau wissen, was das für einen Schaden auch anrichten kann, all das gerade. Ne? Und Charles ist wahrscheinlich, weil es auch sein eigener Bruder ist und so, er hält sich da so ein bisschen zurück, hat jetzt aber auf eben, ja, mit dem Support von William in seinem Rücken eben sich dazu entschieden. Was aber auch bedeutet, also es ist nicht nur der Prinzentitel weg, er hat jetzt einen ganz normalen Namen sozusagen, er verliert auch sein Haus, das habe ich eben ja schon angekündigt. In dieser Mitteilung vom Palast gab es dann eben nämlich auch die Neuigkeit, dass Andrew seinen Wohnsitz in der Royal Lodge im Park von Windsor verlassen und, Zitat, in eine alternative private Unterkunft umziehen werde. Und das haben sich nämlich viele Briten in den letzten Wochen und Monaten schon gefragt, wie das sein kann, dass Andrew weiterhin in dieser Edelimmobilie wohnt. Die im Royal Lodge hat 30 Zimmer, 7 Bäder, kostet ungefähr 34 Millionen Euro und eigentlich hat er ein Wohnrecht bis 2078. So.
Ist das krass. Das sind so krass große Dimensionen, oder?
Ja, und da fragt man sich natürlich, wie wird das finanziert? Antwort ist ganz leicht, die Steuerzahler. So, und das ist nämlich, weil Andrew da wohl gar keine Miete zahlt. Er zahlt nur den symbolischen Betrag eines, Achtung, Pfefferkorns. Es ist absurd. Man kann sich natürlich vorstellen, dass die Briten da gar nicht happy drüber sind, weil die finanzieren diesen Typen, wie er da irgendwie königlich haust und einfach ein geiles Leben da irgendwie führt. Und damit ist jetzt Schluss. Das Geile ist, er soll vorher schon, also Andrew, bevor auch diese Meldung rausging, soll er gesagt haben, er verlasse die Lodge nur, wenn er davor Frogmore Cottage oder Adelaide Cottage bekommt. Also er hat sogar noch Anforderungen gestellt.
Das ist so frech. Und dann merkst du mal wieder, dass der überhaupt kein Gefühl dafür hat, was der da eigentlich veranstaltet hat. Das ist dem gar nicht bewusst.
Ja, es ist heftig. Es ist ganz, ganz heftig. Und ich glaube, auch all das führt dazu, dass zum Beispiel es gibt so Meinungsumfragen innerhalb der britischen Gesellschaft und von der Regierung und so. Mhm. Und da gibt es eine Umfrage, da haben 91% der Briten erklärt, dass sie ein ganz, ganz negatives Bild von Andrew haben. Und das ist der schlechteste Wert, der je für einen Royal gemessen wurde. Ne? Also kein Wunder. Kein Wunder auch, dass jetzt eben der Palast halt eben handeln musste. Und man sagt, dass diese Maßnahmen, Zitat, als notwendig erachtet worden, obwohl das Faktum dagegen steht, dass er, also Andrew, weiterhin die Anschuldigung gegen sich leugnet. Also das wird auch nochmal betont sozusagen, dass das jetzt nicht irgendwie so eine stille Einverständnis ist damit.
Ja.
Aber auch, so ist es im dritten Absatz in dieser Mitteilung auch, und da steht, dass ihre Majestäten klar machen wollten, dass die Gedanken, also ihre Gedanken und ihr äußerstes Mitgefühl bislang und künftig den Opfern und Überlebenden aller und jeder Form des Missbrauchs gelten. Also das ist natürlich nochmal eine klare Botschaft da, die da so ein bisschen interpretiert werden kann, wie wir hören euch, wir glauben euch. Und das sagt auch die Kulturministerin Lisa Nandy. Die hat in der BBC gesagt, das ist ein sehr mutiger, wichtiger und richtiger Schritt des Königs. Und ich unterstütze das vollkommen. Also sehr beispiellos und wie du auch eben schon im Intro gesagt hast, Fredi, sehr historisch, ne? Weil man so ein bisschen ja dadurch merkt, die lassen den natürlich auch ein bisschen fallen, ne?
Ja, ich finde es jetzt ein bisschen spät.
Ja, natürlich.
Das hat halt so ein Geschmäcklere, ne? So nach dem Motto, hätten sie das auch gemacht, wenn das Buch nicht rausgekommen wäre? Mhm. Sie haben das Ganze ja schon sehr lange irgendwie erduldet und es ist ja jetzt auch eigentlich nichts Neues leider, aber irgendwie ist der Druck der Öffentlichkeit ja doch jetzt schon wieder etwas höher geworden und dass sie dann auf einmal nachgeben, ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen schwach. Aber ich finde auch die Erklärung, die du jetzt gerade gegeben hast, so nach dem Motto, die Queen hat es vielleicht nicht übers Herz gebracht, weil es ihr Sohn ist, Charles auch nicht, weil es sein Bruder ist und jetzt William, der dann einfach sagt, es reicht Leute, wir räumen jetzt hier auf.
Ja, absolut. Also ich denke auch bei sowas immer besser spät als nie, ne? Aber klar, es ist definitiv, es hätte schon eher passieren müssen. Vor allem auch, wie schon gesagt, weil er halt die ganzen Jahre einfach sein Leben so weitergelebt hat, ne? Aber jetzt eben, er verliert den Status des königlichen Prinzen. Alle Titel wurden ihm entzogen und alle Ehren auch, ne? Also tatsächlich auch der Titel Herzog of York, Graf von Inverness. Was hat er noch? Boah, die Anrede zum Beispiel königliche Hoheit, Träger des Hosenbandordens und Ritterkreuz und sowas alles. Also das sind ja super viele Sachen, die Royals da irgendwie mit sich tragen. Alles weg. So, das ist ja schon mal wirklich tatsächlich sehr, sehr gut. Man fragt sich jetzt natürlich, wie geht es weiter, ne? Also man vermutet, dass er jetzt eben auf das Gelände von Schloss Sandringham umziehen wird. Das ist der private, bewachte Sitz in Norfolk von der Royal Family. Da verbringen die zum Beispiel immer Weihnachten und so. Auch da ist schon klar, dass er wohl auch Weihnachten nicht mit der Royal Family verbringen darf. Also, dass er da unerwünscht sei. Ja, also das sind so gerade die Sachen, die da im Raum stehen. Man muss das jetzt beobachten, wo zieht der wirklich hin und was passiert da irgendwie. Aber die wollen natürlich damit so einen Schlussstrich irgendwie unter diesen Skandal ziehen. Ob das wirklich passiert und funktioniert, weiß man noch nicht, ne? Aber es ist natürlich ein erster Schritt.
Aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, du hast ja wahrscheinlich eigenes Geld, geh dir eine Wohnung suchen, sondern sie versuchen ihn scheinbar schon irgendwo auf ihren Gütern Unterschlupf zu geben.
Ja, und angeblich, genau, und angeblich hat Charles auch schon verkünden lassen, dass er für den Unterhalt seines Bruders aufkommen werde. Also,
hat der denn kein Geld?
Nee, ich glaube nicht. Also das Ding ist ja, was hat er denn gemacht? Der hat ja nie richtig gearbeitet, weißt du? Der hat ja immer sozusagen von der Royal Family irgendwie das Geld bezogen. Und damit ist er jetzt Schluss. Er hat ja keine öffentlichen Titel mehr, hat ja keine Verpflichtungen mehr sozusagen.
Wahnsinn, ne?
Ja.
Und dann wird denen der Geldhahn zugedreht.
Genau.
Und dann stehen die auf einmal ganz schön dumm da.
Richtig. Ja, das ist, also man rechnet natürlich mit weiteren Turbulenzen, ne?
Ja.
Was das angeht, dass irgendwie noch nicht das Ende ist, aber eben ein Anfang vom Ende, könnte man sagen, ne?
Total.
Und ausgelöst ja eigentlich, muss man sagen, durch eben dieses Buch, durch diese Fotos, dadurch, dass der Druck halt eben einfach immer, immer größer wurde und jetzt einfach nicht mehr tragbar war.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Mhm.
Weiß man
aber,
denn was mit... Ja,
ja, okay. Das, ne, das wollte ich gerade sagen. Nicht nur Andrew ist ja davon betroffen.
Ja.
Er hat zwei Töchter, Beatrice und Eugenie. Die zwei behalten ihre Titel. Also die sind davon jetzt erstmal so gar nicht betroffen. Die leiden natürlich wahrscheinlich trotzdem unter all diesen Geschichten ihres Vaters. Das ist ja auch nicht der einzige Skandal, aber eben nur mal der größte. Aber Fergie, seine Ex-Frau, die hat zum Beispiel auch mit ihm in der Royal Lodge gewohnt. Die muss natürlich jetzt auch weg. Die muss auch weg, die ist davon auch betroffen und die ist wahrscheinlich ja auch gar nicht amused. Aber auch sie hat ja, das haben wir ja auch in der letzten Folge besprochen, auch Kontakte zu Epstein gepflegt. Also von daher gar nicht so unfair, dass die jetzt auch irgendwie ja was davon abkriegt, sage ich mal.
Ja, spannend. Ich bin wirklich sehr gespannt, wo er landen wird. Ich finde es absolut richtig. Ich finde es komplett überfällig und geil, dass jetzt da Konsequenzen gezogen wurden. Ich finde es immer noch krass, dass er nicht irgendwie gerichtlich... Ich finde es immer noch krass, dass er nicht irgendwie gerichtlich belangt wird. Oder läuft da noch was?
Es gibt da, ja doch, ja, es gibt da tatsächlich, aber das ist super schwer zu erklären. Ich habe das deswegen rausgelassen, weil das britisches Recht ist. Also es gibt noch die Möglichkeit, dass es da ein Verfahren gegen ihn geben könnte.
Ja.
Ich kann das gerne nochmal für einen Instagram-Post mir einmal zusammen und runterbrechen. Aber es ist, ich habe da lange drüber gesessen und habe gedacht, ich verwirre mich selber damit und ich werde dann auch alle anderen Menschen damit verwirren.
Ja, dann machen wir das doch. Dann nehmen wir das für einen Instagram-Post. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Hinweis, uns bei Instagram zu folgen, weil wir da auch regelmäßig Sachen natürlich auch über unsere Folgen posten. Boah, ja, geiles Update.
Ja, finde ich auch. Und endlich, ich bin ganz froh, dass es da jetzt endlich mal so eine ja einigermaßen zufriedenstellende Bewegung irgendwie passiert.
Ja, und ich
ne?
bin wieder, wie gesagt, ich bin wirklich so fasziniert. Ich liebe unseren Podcast so sehr, Nina, weil wir das seit Jahren begleiten und ihr euch Ihr müsst euch die alten Folgen dazu anhören. Ihr könnt euch die ersten Jeffrey Epstein-Folgen anhören, als es das erste Mal rausgekommen ist. Dann haben wir ja die Folgen zu Virginia Giuffre gemacht, zu Ghislaine Maxwell, und hört euch auch die Folgen zu Andrew an, weil wir natürlich immer versucht haben, mit der Zeit zu gehen und wir natürlich auch ganz am Anfang Sachen vielleicht noch gar nicht wussten oder es noch gar nicht rausgekommen ist, wir aber darüber spekuliert haben. Und am Ende, wenn man sich alle Folgen anhört, ja, das ist wie so, das sind so Puzzleteile. Es ergibt sich auf jeden Fall ein Bild. Und das finde ich total spannend. Wisst ihr, was ich meine? Das sind so Puzzleteile, die sich dann zusammenfügen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Geil. Ach, ich finde das so toll, dass wir den Podcast schon so lange machen, dass wir diese Fälle so lange begleiten, wirklich. Das muss ich auch mal an dieser Stelle einfach sagen.
Ja, es ist so ongoing, ne? Das macht total Spaß. Ich denke mal, es wird auch nicht die letzte Folge sein zu diesem Thema, weil da ist natürlich so viel Bewegung drin. Zum Beispiel auch Virginias Familie fordert zum Beispiel auch, dass er hinter Gittern kommt und so, ne? Also die sind natürlich auch weiter hinterher. Wir beobachten das alles weiter.
Wir bleiben für euch dran, ihr Lieben. Alles klar, dann freut euch auf nächste Woche. Da wird es wieder eine lange Folge geben und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcast-Agentur an der Alster.